Bevor es mit der neuen Folge losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Am Sonntag, den 21. September, findet die nächste Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten statt. Diesmal sind wir im Gorch-Fock-Haus in Wilhelmshaven. Um 18 Uhr bespreche ich dann wieder mit einem Gesprächspartner einen wahren Kriminalfall aus der Region. Tickets gibt es für 19,90 € ausschließlich online unter ol.de/tatort-live. ol.de/tatort-live. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann dort sehen. So, nun aber viel Spaß mit dem Fall. Es ist ein dunkler Novembermorgen. Zwei junge Polizisten nehmen einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Es geht nicht um eine Straftat, nur um Schutzgewahrsam. Wenig später lassen sie ihn an einem Supermarktparkplatz wieder laufen. Nur wenige Stunden später wird sein lebloser Körper auf einer Landstraße gefunden. Er ist tot und wurde überfahren. Tatort diesmal Oldenburg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Folge von Tatort Nordwesten. Denn eigentlich geht es ja hier immer um ein Verbrechen. Doch heute ist das anders. Denn genau das ist ehrlicherweise die große Frage in diesem Fall. Liegt hier überhaupt ein Verbrechen vor? Mein Name ist Julian Reusch und alle Hintergründe zu diesem Fall bespreche ich heute mit Timo Ebbers. Er leitet die Online-Redaktion der Nordwestzeitung. Moin Timo, schön, dass du mal wieder da bist.
Moin Julian, freut mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Genau, wir hatten schon mal eine Folge zu einem sehr spannenden Fall. Da ging es um einen vergessenen Mordfall, wenn man so möchte. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Heute sprechen wir über einen Fall, der ebenfalls außergewöhnlich ist. Denn lange war die Frage im Raum, ob hier überhaupt eine Straftat vorliegt oder eben nicht. Wir können es vielleicht jetzt schon mal vorwegnehmen. Am Ende unseres Falles steht ein Freispruch. Doch das war über lange Zeit ein großes Thema, ob das denn dazu überhaupt kommen wird. Lass uns jetzt mal der Reihe nach starten, Timo. Unsere Geschichte beginnt am Abend des 18. November 2017. Und einen jungen Mann, den wir für diese Aufnahme Amar nennen werden.
Amar ist ein 23-jähriger junger Mann, der aus dem Iran stammt, der seit anderthalb Jahren in Oldenburg lebt und der an diesem Samstag feiern geht in der Innenstadt, in einen Club in der Waldstraße feiert, dort ausgelassen ist, wie Zeuginnen und Zeugen hinterher aussagen, gute Laune hat und es mutmaßlich dann irgendwann mit der guten Laune übertrieben hat. Es gibt Ärger am frühen Sonntagmorgen. Gegen 5 Uhr wird er von der Security dort aufgegriffen. Er soll Mädchen belästigt haben, so der Vorwurf. Und naja, die ziehen ihn dann dort aus dem Verkehr und schmeißen ihn raus und erteilen ihm ein Hausverbot für eine Woche. Also genau. Ganz arg kann es nicht gewesen sein, aber man hat ihm klar gemacht, hier ist Schluss für dich heute Abend, geh nach Hause.
Doch das ist ein gutes Stichwort, denn er geht nicht nach Hause. Man muss auch sagen, Amar war alleine unterwegs, also ist alleine feiern gegangen. Und jetzt sind wir genau in der Situation. Er wird von der Security raus begleitet. Wie reagiert er denn auf diesen Rauswurf?
Man könnte meinen, 5 Uhr morgens am Sonntag, gerade Ärger gehabt, viel gefeiert, da kann man nach Hause gehen. Genau das macht Amar nicht. Wenige Meter weiter, jedenfalls fußläufig sehr schnell zu erreichen, ist ja die Citywache der Polizei. Genau da geht er hin und beschwert sich und verlangt dort von der Polizei, dass sie ihm dort wieder Zutritt verschaffen.
Also die Polizei soll helfen, dass er wieder in den Club kommt.
Genau, er fühlt sich da offenbar ungerecht behandelt und ruft nun die Polizei, die ihn da wieder Party machen lassen soll.
Und die freuen sich wahrscheinlich auf diesen Anruf.
Die schütteln natürlich lässig mit dem Kopf erstmal und sagen, na, da sind wir nun gar nicht für zuständig, dich hier weiter Party machen zu lassen. Na, wir haben hier Wichtigeres zu tun, geh nach Hause. So in etwa wird das abgelaufen sein.
So, dann hat er diese Abfuhr bekommen am Telefon, doch dabei bleibt es ja auch nicht. Wir müssen jetzt mal vielleicht kurz die Gegebenheiten uns vorstellen für die Leute, die jetzt da nicht so firm drin sind. Die Wallstraße in Oldenburg. Erstmal, magst du mir erklären, was das für eine Straße ist, wo die liegt? Und auch die Citywache, die ist ja wirklich, also fast in Spuckweite davon, kann man sagen, ne?
Ja, also quasi unmittelbar in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, nicht weit vom Lappern, da geht die Waldstraße ab. Das ist, wie gesagt, die kleine Oldenburger Partymeile. Da gibt es eine ganze Reihe von Clubs und Kneipen, durch die man ziehen kann. Und wie gesagt, geht man die Waldstraße ein paar Schritte weiter, dann ist man schon an der Citywache, die da gut positioniert ist, um dergleichen dort abzufangen. Und wie gesagt, das liegt fußläufig sehr nahe, dahin zu gehen. Aber natürlich ist die Polizei nicht für solche Fälle da.
Genau, aber er hat ja angerufen, das telefonisch versucht vorzubringen, sein Anliegen, doch nicht nur das, er ist dann ja auch, glaube ich, richtig zur Wache gelaufen oder in die Wache sogar gelaufen.
Genau, er hat alles versucht, er ist dort hingelaufen, hat die Polizisten direkt angesprochen, er hat über einen Notruf versucht, ob vorher oder hinterher, das weiß ich gar nicht so genau, jedenfalls alle Wege versucht.
Dann haben sie Scheiben geklopft, ne?
Gegen die Scheiben geklopft. Dann haben sie ihn dort ja erstmal rausgeworfen, wie wir schon gesagt haben, ne, haben ihm gesagt, geh nach Hause, störe ihn nicht weiter. Genau. Dann ist er zuerst auch wieder Richtung Innenstadt gelaufen, kam aber innerhalb weniger Minuten dann zurück und hat ja da weitergemacht, wo er vorher aufgehört hatte, hat gefordert, die Polizei müsse ihm helfen, wieder in den Club zu kommen. Hat die Leute da gestört, von ihrer Arbeit abgehalten und da sahen sich die Polizisten irgendwann gezwungen, einen Platzverweis auszusprechen, um ihn da wegzukriegen.
Jetzt ist nämlich der Moment, wo die Polizisten Lukas und Jan, so nennen wir sie für diesen Fall, quasi auch in Erscheinung treten. Du hast gesagt, Amar stört, ich glaube später wird es auch heißen, den Dienstbetrieb auf der Wache hat er gestört. Sie treten raus, verweisen ihm des Platzes. Er haut erstmal ab, kommt aber wieder. So, in dieser Situation sind wir und dann trifft Amar wieder auf Jan und Lukas. Was ist so die nächste Idee von den beiden?
Der Platzverweis ist ausgesprochen und jetzt wollen sie natürlich auch, dass der sich daran hält. Und das nächste Mittel, zu dem sie dann greifen, ist der sogenannte Verbringungsgewahrsam.
Das ist ein sehr sperriger Begriff, den sollten wir vielleicht mal an dieser Stelle ganz kurz erklären. Im Kern bedeutet er Folgendes. Also beim Verbringungsgewahrsam nimmt die Polizei jemanden vorübergehend in Gewahrsam, um sie oder ihn aus einem bestimmten Gebiet zu entfernen. Das passiert zum Beispiel häufig auch mal bei Versammlungen oder Demonstrationen. Der Clou in der Sache, es ist jetzt hier keine Strafe oder Straftat, sondern eher eine Art von Prävention. Es ist also auch kein klassischer Fall fürs Strafrecht, sondern fürs Polizeirecht. Und Verbringungsgewahrsam heißt also, du hast erstmal noch nichts getan, aber die Polizei glaubt, dass du vielleicht was tun könntest. So würde ich es jetzt mal erklären.
Also es geht im Grunde darum, für Sicherheit zu sorgen, ne, für die Umgebung und die Person auch selbst, die da gerade betroffen ist. Und ganz konkret in diesem Fall, wie gesagt, um diesen Platzverweis, den sie durchsetzen wollen. Und da liegt eben dieser Verbringungsgewahrsam als Mittel sehr nahe, das zu tun. So ein bisschen der Haken bei der Sache ist, ne, die Polizei kann natürlich bestimmen, dass jemand sich an einem bestimmten Ort nicht aufhalten darf. Das ist ja auch schon ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Aber mit einem Verbringungsgewahrsam entscheidet sie ja auch, wo jemand hinkommt. Und da werden wir sehen, wird es dann eben knifflig.
Das ist nämlich dann auch eine entscheidende Frage gewesen. Denn jetzt zurück zu unserem Fall. Was haben denn dann Lukas und Jan sich überlegt? Wo wollen sie Amar hinbringen?
Sehr naheliegend, die wollen ihn nach Hause bringen. Also eigentlich, ne, wenn man sich die Situation vorstellt und man stellt sich selbst als Beteiligten vor, würde man auch sagen, geh nach Hause. Und die Polizei sagt nun im Grunde das Gleiche. Das Beste ist, der junge Mann kommt heim in seine Wohnung und schläft erstmal seinen Rausch aus und kommt wieder zu Sinnen. Und genau das ist der Plan, ihn dann in seine Wohnung zu bringen. Und die ist in Ohmstede, also nicht so weit weg.
Und dieser Plan wird dann gefasst. Jan und Lukas gehen nochmal auf die Wache, erkundigen sich genau, wo müssen wir überhaupt hin, wo müssen wir ihn hinbringen. Amar wird natürlich auch nochmal durchsucht. Und dann gibt es nochmal eine Information, dass der direkte Weg nicht möglich ist.
Die Nadoster Straße war zu dem Zeitpunkt offenbar gesperrt wegen eines Feuerwehreinsatzes. Sie müssen also die Stadtautobahn nehmen, sind über die A293 und nehmen dann die Ausfahrt Edzorn, um von dort Richtung Ohmstede weiterzufahren. Allerdings kommt ihnen da etwas dazwischen. Da beginnt dann so die Aufklärungsarbeit, was genau passiert ist. Was die Polizisten sagen, ist, es kommt ein Funkspruch rein in der Umbaubar in Hafennähe. Soll jemand ein bisschen randalieren? Da wird offenbar möglicherweise ihre Hilfe benötigt und sie entscheiden sich, wir werden jetzt eher bei der Umbaubar gebraucht und müssen dahin und ja, lassen den Amar, den 23-Jährigen, hier einfach am Parkplatz vom, damals war es ein großer Realmarkt, heute ist es der Kaufland hier am Stubbenweg.
Genau.
In Elzhorn raus.
Amar hatte auch bei der Fahrt dahin Handfesseln, die werden ihm dann abgenommen und er wird bei diesem Parkplatz, der wirklich, muss man jetzt auch mal sagen, wir sind ja hier bei der Nordwestzeitung, unser Verlagsgebäude ist wirklich in direkter Nähe von diesem Parkplatz, dort wird er rausgelassen. Magst du vielleicht einmal so diesen ganzen Parkplatz, die Situation dort beschreiben? Man kann da ja nicht nur einkaufen.
Genau, vor allen Dingen kann man da einkaufen, wie gesagt, direkt an dem Autobahnzubringer dort gelegen. Das heißt, große Straßen, viel Verkehr, wenig Wohngebiet direkt drumherum. Das heißt, es ist schon großflächig, die ganze Anlage dort. Es ist ein riesiger Markt, ein riesiger Parkplatz. Damals war es ein Baumarkt, der direkt daneben stand, meine ich. Aldi ist nebendran, also es ist so ein kleines Gewerbegebiet eher.
Tankstelle also, ist da noch in der Nähe.
Genau, eine Tankstelle ist da noch. Und man muss sich das, wie gesagt, im November am frühen Morgen vorstellen. Und die Frage ist dann eben, ja, ist der 23-jährige Amar in seinem Zustand dort gut aufgehoben? Lassen die beiden Polizisten ihn dort zurecht und angemessenerweise einfach laufen?
Es waren nämlich noch von dort so rund 1,9 Kilometer zu seiner Wohnung in Umstede. Aber sie haben ihn ja nicht nur rausgeworfen, sondern wie lief das dann laut Polizeiaussagen dann genau ab?
Der Funkspruch kam rein, dann sollen sie sehr schnell entschlossen haben, wie gesagt, den Folge zu leisten und da zur Umbaubar zu fahren. Dann haben sie zumindest, wenn man so die Abläufe verfolgt, Funkspruch, wann sind sie los, knapp 2 Minuten Zeit gehabt, ihn da rauszuwerfen, Handfesseln abzulegen. Sie sollen ihm dann mit Handzeichen den Weg gezeigt haben, da musst du lang, wenn du nach Hause willst. Und naja, viel mehr Zeit war dann auch nicht.
Dann sind sie abgerauscht.
Genau, dann waren die weg und Amar stand auf dem Parkplatz.
Amar stand auf dem Parkplatz, es war dunkel, aber ihm wurden angeblich mit den Handzeichen der Weg gezeigt. Folgt er denn diesen Anweisungen?
Nein, er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Er geht also nicht stadteinwärts, sondern er geht die Wilhelmshavener Heerstraße Richtung Rastede hinaus. Und offenbar bleibt er dabei auch nicht auf dem Fußweg, sondern er schlängert und torkelt mitten auf der Straße rum.
Und da muss man sich als eine Straße vorstellen, da ist auch ganz schön Betrieb, auch am Wochenende ist da Betrieb. Da fahren auch mal Lastwagen lang, Lieferwagen. Es ist halt eher ein Gewerbegebietscharakter. Und dann hat er auch noch die Idee, einen Freund anzurufen.
Während er da so läuft, telefoniert er offenbar mit einem Freund und regt sich da weiter auf. Er soll seine Geodaten versucht haben, diesen Freund zu schicken. Das gelingt offenbar nicht. Und naja, in diesem Zustand läuft er dann dort weiter, während er seinen Freund dort am Telefon hat.
Die Wilhelmshavener Heerstraße geht dann irgendwann in die Oldenburger Straße über. Also wir sind schon an dem Punkt, wo dieser Übergang stattgefunden hat. Es ist, wir haben es mal irgendwann noch rekonstruiert, über 5 Kilometer entfernt, wo er dann hingelaufen ist von dem Parkplatz aus.
Das fällt natürlich auf. Also er wird mehrfach bemerkt von Autofahrern und Autofahrern. Die rufen ihrerseits auch schon die Polizei erneut und ja, geben Warnung, da läuft jemand betrunken auf der Straße rum, das ist gefährlich, schaut euch das mal an. Und naja, deshalb kommt es dann zu einer weiteren Begegnung mit der Polizei. Aus Rastede fährt ein Streifenwagen ihm entgegen und ja, die Beamte treffen ihn dort auch an und versuchen Kontakt mit ihm aufzunehmen, aber naja, auch dieser Kontakt endet unglücklich. Genau. Offenbar kann er nicht richtig einschätzen, was die von ihm wollen. Wahrscheinlich will er immer noch in die Kneipe rein. Ich meine, das sagt er auch immer wieder.
Der Freund ist noch am Telefon.
Der Freund ist noch am Telefon, hat offenbar auch angeboten, selber mit der Polizei zu sprechen. Naja, es nützt alles nichts. Letztendlich springt Amar über einen Graben davon. Und naja, die Polizisten stehen da und entscheiden sich, dem jetzt nicht weiter hinterher zu rennen, sondern ja, wieder zurückzufahren.
Man muss auch noch erwähnen, auf den Weg dahin, bis es zu diesem Aufeinandertreffen kam, hat Amar auch zwischendurch nochmal die Polizei, den Notruf angerufen, um da auch nochmal seine Situation darzubieten. Da hat dann wohl der Mann am Notruf auch nur gesagt, ist jetzt hier nicht der richtige Weg, hier anzurufen. Und da ist auch die Frage, wie gut das sprachlich funktioniert hat, weil das ist auch noch ein Thema in diesem Fall, wie gut Amar denn die Anweisung verstanden hat. Kommen wir zurück zur Situation. Amar springt über den Graben, rennt davon, die Polizei lässt ihn ziehen. Wie geht's dann weiter?
Offenbar findet er dann auf die Straße zurück und kurz vor Rastede passiert dann der Unfall. Eine junge Frau, also eine Autofahrerin, erfasst ihn dort mit ihrem Fahrzeug, soll mit etwa Tempo 80 unterwegs gewesen sein. Er wird schwer verletzt, kommt ins Krankenhaus und er liegt dort, ja, seinen Verletzungen.
Kurze Werbung.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn E wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Werbung Ende. Und genau das ist der Grund, warum eine große Frage über diesen Fall schwebt. Es ist natürlich so auch ein bisschen diese Frage der Verantwortung. Wie viel Verantwortung tragen die Polizisten in diesem Fall, die ihn eben nicht bis nach Hause gefahren haben? Natürlich, als dieser Fall rauskommt, hat auch die Polizei relativ schnell so ihre Sicht der Dinge veröffentlicht und so ein paar Standpunkte klar gemacht. Magst du mal erzählen, wie die Polizei dann zunächst argumentiert hat?
Die haben sich natürlich voll hinter ihre beiden jungen Beamten gestellt, was natürlich völlig verständlich ist, haben darauf hingewiesen, dass dieser Einsatz an der Umbaubar eben notwendig war, dass sie dorthin fahren und haben eben auch betont, dass die beiden Polizisten ihn glaubwürdig so eingeschätzt hätten, dass der sich selber helfen kann. Also das wird auch im Prozess dann später noch die große Frage sein, wie betrunken war Amar, konnte der sich selber in dieser Situation dort auf diesem Parkplatz helfen? Und die Polizei hat sich natürlich erstmal dahinter gestellt und ist den beiden jungen Beamten dort gefolgt und hat gesagt, das ist völlig nachvollziehbar, diese Entscheidung, die hatten was anderes zu tun. Und einen jungen Mann in dem Zustand dort rauszulassen und 2 Kilometer nach Hause laufen zu lassen, das sei vertretbar und das sei in Ordnung in diesem Fall.
Genau, sie haben auch noch argumentiert, dass er klar orientiert gewirkt habe bei dem Realmarkt. Doch, man muss auch sagen, der Aufschrei vielleicht in der Region war groß. Kannst vielleicht auch nochmal darlegen, wie groß dieser Fall dann auch in Oldenburg oder auch über die Stadtgrenzen hinaus war?
Es war natürlich schon ein Fall, der viel Aufsehen erregt hat. Da geht es dann natürlich immer pro, contra Polizei. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die mit gutem Recht sehr genau aufgearbeitet haben wollen, wie die Abläufe dort waren, wie die Entscheidungen dort waren. Hat sich die Polizei richtig verhalten? Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Da gibt es natürlich diese sehr kritische Seite. Und da gibt es natürlich auch die Seite, die sich hinter die Polizisten stellt und hat die darauf insistiert, die sollen ihre Arbeit machen können. Und ja, also deshalb war das, ich glaube auch, weil es einfach um so junge Männer geht, gehört ja zur Tragödie dazu, dass die beiden, die den 23-jährigen Amar dort ausgesetzt haben, selber im Grunde im gleichen Alter waren. Einer war 22, einer war 24 und das ist natürlich eine Tragödie für alle. Sowieso für den jungen Amar, der ums Leben kommt, aber auch für die anderen beiden, die natürlich mit diesem Todesfall dann in Verbindung stehen. In welcher Weise wird dann eben zu klären sein.
Die Staatsanwaltschaft hat dann Ermittlungen aufgenommen. Da ist, glaube ich, auch das Thema Transparenz wichtig gewesen, dass man einfach überprüft, ist hier alles richtig gelaufen oder nicht. Das führt dann auch dazu, dass Amar obduziert wird. Es wird geschaut, wie viel Alkohol hatte er noch im Blut. Es wird sich herausstellen, dass man davon ausgeht, dass er bei etwa 1,27 Promille noch war. Es hieß auch noch, dass wenige Restspuren von Cannabis nachgewiesen worden sind, die aber nicht elementar wichtig für diesen Fall waren. Und natürlich sind dann auch Befragungen losgegangen. Er war ja vorher in der Bar. Autos sind an ihm vorbeigefahren. Ich glaube, nach einem hat er auch noch getreten und so. Was sind denn diese Zeugenaussagen? Was haben die gebracht? Wie haben die über Amar gesprochen?
Unterschiedlich, ne, von torkelt herum, volltrunken. Aber ich glaube, eine Mehrzahl der Stimmen hatte schon gesagt, betrunken ja, sichtlich betrunken, aber eben nicht völlig von Sinn. Das war auch schon das Groß der Zeugenaussagen.
Das zieht sich alles ein bisschen, dieser Prozess der Ermittlung der Staatsanwaltschaft und die große Frage, die dann erstmal natürlich auch mitschwingt, kommt es überhaupt zu einem Verfahren? Gibt es überhaupt einen Gerichtsprozess? Wie sah da das erste Urteil aus?
Also die erste große Strafkammer des Landgerichts hat erstmal entschieden, das Hauptverfahren nicht zuzulassen, weil die einfach keinen hinreichenden Tatverdacht gesehen haben. Die haben gesagt, es ist zu unwahrscheinlich, dass es hier zu einem Schuldspruch kommt. Deshalb lassen wir das Hauptverfahren gar nicht erst zu. Dagegen hat die Nebenklage und die Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt vor dem Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht hat dann entschieden, doch, dieser Fall ist relevant, der sollte in der Öffentlichkeit aufgearbeitet werden und hat dieses Verfahren dann zugelassen.
Also dann gab es doch ein Gerichtsverfahren, was dann im März 2019 begann. Es war der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum vor dem Landgericht Oldenburg. Du hast ja auch vor Gericht die beiden Polizisten gesehen. Wie haben da Lukas und Jan auf dich gewirkt? Ich meine, das ist ja auch ein schwerer Vorwurf, der da irgendwie im Raum steht.
Ja, die haben sich sehr zurückgehalten natürlich. Schwierig, da was reinzuinterpretieren. Man hat da junge Männer gesehen, die so ein bisschen verlegen, unsicher lächeln und auf die natürlich viel einprasselt in dem Moment. Das ist ein gewaltiger Vorwurf und vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit und diese Unsicherheit, ne, dass jetzt diese Vorwürfe weiter im Raum stehen. Das hörte man immer wieder, sei unheimlich belastend gewesen für die beiden jungen Männer, die später im Prozess angeben werden, dass Polizist ihr Traumberuf sei. Und naja, das lässt sich leicht nachvollziehen, was das für eine Belastung gewesen sein muss. Wir haben selber nicht mit denen gesprochen. Die wurden natürlich abgeschirmt und geschützt von der Polizei, was ja auch nachvollziehbar ist.
Es ist ja auch, finde ich, weit mehr als jetzt nur dieser konkrete Fall, sondern das haben wir ja versucht schon rauszuarbeiten, es ist einfach auch so eine übergeordnete Frage, die da ja so ein bisschen geklärt wird. Wie viel Verantwortung müssen oder können Polizistinnen und Polizisten halt tragen in solchen Fällen? Das ist ja ein ganz wichtiger Baustein gewesen, ne?
Wenn man so den ganzen Abend sieht, von der Feier dort in der Waldstraße bis letztlich zu dem Unfall, der passiert ist, das ist ja eine lange, lange Kette mit vielen, vielen Gliedern, mit vielen einzelnen Entscheidungen. Die meisten natürlich von dem 23-jährigen Amar. Und erstmal muss die Polizei dann reagieren, wenn er dort bei ihnen vorstellig wird, ne? Und wird dann so in dieses Chaos mit reingezogen. Dann kommt am Ende noch, ne? Wie gesagt, alles so Unwägbarkeiten. Die Straße, die dicht ist, die Nahdorster, da müssen sie einen Umweg fahren. Dann dieser andere Einsatz, ist der wichtig genug oder auch nicht? Ist dieser Platz sicher genug oder auch nicht? Das sind alles so Grauzonen-Situationen, die in ganz schneller Folge aufeinander ablaufen. Im Grunde genommen muss man von der Polizei dann erwarten, in jeder dieser kleinen Situationen genau die richtige Entscheidung zu treffen.
Das hat ja die Staatsanwaltschaft auch, ja, ehrlicherweise vor Gericht vorgetragen, dass die Polizisten einfach eine Verantwortung übernommen haben, weil sie sich halt für diese Verbringungsgewahrsam entschieden haben. Die Argumentation der Staatsanwalt war im Kern das: Ihr habt durch diese Entscheidung die Verantwortung für diesen jungen Mann übernommen und dann habt ihr halt ihn vorab auf dem Supermarktparkplatz rausgelassen. Und man kann vielleicht auch sagen, wir haben ja schon den groben Abend, den Ablauf skizziert, doch einige Punkte haben sie zumindest, ja, ich sag mal, anders interpretiert. Ich weiß nicht, ob es genau der richtige Begriff ist. Da ging es ja auch um die Frage: War das jetzt wirklich notwendig, ihn an diesem Supermarktparkplatz rauszulassen?
Ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, es ist ja völlig richtig, dass die Verantwortung übernommen haben. Ne? Wie gesagt, der Platzverweis, den auszustellen, ist völlig klar und eindeutig. Ihn dann irgendwo anders hinzubringen, ist nicht mehr so klar und so eindeutig. Und die Wohnung ist wieder ein klares Ziel und kann man gut nachvollziehen. Ein Parkplatz nachts oder früh morgens im Dunkeln.
2 Kilometer weg.
Genau, da kommen natürlich viele Fragen auf, die man auch berechtigterweise stellen muss. Ne? War dieser Funkspruch, war das wirklich der Grund, dass die ihn dort aussetzen mussten? Oder hat er die einfach genervt und die haben den so als kleine disziplinarische Maßnahme dort rausgesetzt? Das war so ein bisschen die Argumentation oder die Vorhaltung der Staatsanwaltschaft.
So eine lästige Person irgendwie da loswerden, genau. Schon.
Ne, der soll jetzt mal 2 Kilometer nach Hause laufen und wieder nüchtern werden, dann sieht er, was er davon hat. So in etwa war der Vorwurf. Man kann schon mal vorwegnehmen, das konnte alles nicht genau ausgelotet werden am Ende. Und diese ganze Zeitabfolge, das ist so dicht beieinander alles, da hat es am Ende kein ganz klares Bild gegeben. Also war dieser Einsatz notwendig oder war das der eigentliche Grund, ließ sich am Ende nicht konkret nachweisen. Worauf man sich konzentriert hat, war, in welchem Zustand war Amar, ne? Wie betrunken war er? Das war eigentlich somit die wichtigste Frage am Ende, war dazu fähig zu verstehen, wo er ist und wo er hin muss. Ja, und wo ihm die Beamten den Weg gezeigt haben und hätten sie ihn da anders einschätzen müssen in dem Moment. Das war eigentlich so der Kern der Frage, auf den es dann hinauslief.
Und was natürlich auch noch relevant war, waren seine Sprachkenntnisse. Wir haben gesagt, er war vor diesem Vorfall gut 1,5 Jahre in Deutschland. Wie gut konnte er denn Deutsch?
Man hat das Niveau so bei A2 gesehen, das heißt rudimentäre Kenntnisse, ne? Man kann sagen, wie er heißt und vielleicht die Uhrzeit und solche Sachen.
Hat sich auch noch viel mit Englisch mit verständigt?
Ja, er soll sich in 3 Sprachen dort in dieser Nacht verständigt haben, auch übers Handy, aber er sprach auf jeden Fall nicht gut Deutsch. Das kann man schon sagen. Also komplexere Sachen werden die mit ihm nicht besprechen können, ne? Geh nach Hause, wird er wahrscheinlich verstanden haben. Aber auch das sind nur Mutmaßungen. Man hat sich damals sehr, das war die wichtigste Stimme dort zum Schluss, zum Ende des Prozesses hin, auf den Sachverständigen verlassen, ja, der eingeschätzt hat, wie betrunken war Amar denn nun eigentlich.
Was hat der festgestellt, was hat er argumentiert?
Der kam am Ende zu dem Schluss, den auch die meisten Zeugen so gesagt hatten. Er war betrunken und sichtlich betrunken, aber er war jetzt nicht von Sinnen. Also er war schon noch so Herr seiner Sinne, dass er hätte zumindest auf dem Fußweg und nicht auf der Straße laufen müssen. Das kam dabei ja rum am Ende.
Und auch, dass er eine gewaltige Distanz halt zurückgelegt hat, genau, in der Zeit.
Das waren so die 2 Argumente. Auch einmal, dass er sich in 3 Sprachen da noch verständigen konnte. Da hieß es, das sei eine kognitive Leistung, die man im volltrunkenen Zustand nicht hätte bringen können. Und er war über die, was hatten wir gesagt, 5 Kilometer.
5 Kilometer, 45 Minuten etwa dafür gebraucht.
Also fast eher so in einem Jogging-Tempo unterwegs. Und auch da hieß es, das wäre eine körperliche Leistung, die man, wenn man völlig betrunken ist, nicht hätte erbringen können. Es gab auch Gegenargumente, kann man auch sagen, weil er immer wieder darauf beharrt hat, wieder in diese Kneipe zurück zu müssen, obwohl er längst im Streifenwagen saß und da in Edzorn auf dem Parkplatz stand und nun x-mal klar war, dass er da nicht reinkommt, hat er immer noch darauf beharrt, dass er in diese Disco zurück will oder in diesen Club zurück will. Das wurde auch eben so als Widerspruch, offener Widerspruch, der am Ende nicht aufgelöst werden konnte, angesehen. Ne?
Und auch dieses Thema, du hast mir schon angesprochen, diesen Funkspruch in der Umbaubar, der auch noch relativ zentral war. Also der zeitliche Ablauf war, um 6.30 Uhr gab es wohl diesen Funkspruch und man konnte wohl durch die Bewegung des Autos feststellen, schon um 6.31 Uhr sind sie wohl losgefahren Richtung Umbaubar, die sie um 6.43 Uhr erreicht haben. Und dann hattest du es gerade schon mal kurz erwähnt, insgesamt wurde vor Gericht gesagt, man hatte maximal 1 Minute und 47 Sekunden, wenn dieser Funkspruch kam, als Amar noch im Auto saß, um dann 1 Minute 47 zu haben, zu entscheiden, okay, wir lassen ihn raus, wo lassen wir ihn raus, wir lösen die Handfesseln, wir holen ihn aus dem Auto und erklären ihm noch den Weg und fahren dann los. Also das war auch noch so dieses, war wirklich dieser Funkspruch vor dem Absetzen oder danach, auch das wurde nie zweifelsfrei, glaube ich, aufgelöst, aber das Gericht hat dann gesagt, so ja, vielleicht auch hier im Zweifel für die Angeklagten, sie waren ja zu zweit, vielleicht haben sie sich die Aufgaben aufgeteilt, deswegen wäre das zeitlich möglich. So, das war halt auch noch so ein Thema. Das war ein sehr emotionaler Prozess, auch für, glaube ich, viele Beteiligte, weil halt diese Emotionalität in der Fragestellung des Prozesses war. Doch, ja, wir haben es vielleicht schon vorweggenommen, warum hat dann der Richter am Ende auch auf Freispruch argumentiert?
Also ein, wie gesagt, wichtiger Faktor war eben, dass der Sachverständige glaubhaft ausgesagt hatte, dass er nicht so betrunken war, als dass er sich nicht hätte zurechtfinden können. Und naja, um es ein bisschen auseinander zu schlüsseln, es ging einmal um diese Pflichtwidrigkeit, die unterstellt wurde, also die darin bestehen sollte, dass sie ihn eben nicht nach Hause gebracht haben, sondern auf dem Parkplatz ausgesetzt haben. Und dann die Folge der fahrlässigen Tötung. Der Richter hat befunden, die fahrlässige Tötung kann man den beiden schon mal gerade gar nicht vorwerfen, weil dann hätten sie auf dem Parkplatz am Stubbenweg vorhersehen können müssen, dass es zu diesem Unfall kommt. Und da sagte der Richter, dass der mitten auf der Straße rumläuft in seinem Zustand, das hätten sie nicht voraussehen können. Oder auch, dass nachdem nochmal ein Streifenwagen dann da war, er sich nochmal entschließt wegzurennen. Das ist wieder so eine Abfolge von Entscheidungen und Verkettungen. Es wäre unmöglich gewesen, dass die Polizisten das voraussehen konnten und deshalb war der Vorwurf schnell vom Tisch. Man muss vielleicht auch sagen, am Tag der Plädoyers war man sich auch mit der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage einig, dass es nicht auf eine Freiheitsstrafe rauslaufen konnte. Also auch die haben ganz klar gesagt, wir sehen hier schon gar keine Absicht in diesem Fall und eine Freiheitsstrafe kommt nicht in Frage. Da ging es um eine Geldstrafe, 60 Sätze, 70 Euro, darum ging es. Das muss man sagen, um es nicht so ganz hochzufahren. Also es stand nicht die Gefahr, dass die jetzt ins Gefängnis kommen oder eine Haftstrafe dort hinnehmen müssen. Aber wie gesagt, das hat der Richter gesagt. Und die Pflichtwidrigkeit, die hat er am Ende auch nicht anerkannt. Dazu waren eben, ja, war zu vieles offen. Ich hatte ja schon gesagt, man konnte diese Geschichte dort mit diesem Funkspruch nicht richtig einschätzen. Und es hat ja sogar eine Begehung dieses vermeintlichen Tatorts gegeben.
Davon musst du auch mal erzählen. Der war ja auch etwas kurioser.
Ja, genau. Das war der vorvorletzte Tag. Da hatte man sich mit den Schöffen und dem ganzen Gericht dort auf dem Parkplatz getroffen. Da war ich auch dabei. War natürlich später Vormittag. Das heißt,
ganz andere Lichtverhältnisse.
Genau. Also Sonnenschein. Ein Parkplatz halt, völlig unspektakulär. Die Stimmung war auch eher, sage ich mal, locker und ein bisschen flapsig. Wir machen jetzt diesen Termin und gucken Sie sich um und wir nehmen das hier erstmal in Augenschein. Aber
welche tiefgreifenden Erkenntnisse gab es da jetzt? Ne?
Was wir hier wollen, wissen wir eigentlich auch nicht. Mhm. So, das war so ein bisschen die Haltung dort. Ne? Wobei ich da schon nochmal ergänzen würde, als jemand, der dort abends häufiger zum Bus läuft und auch häufiger beim Supermarkt ist und auf dem Gelände unterwegs ist, ich kann schon gut nachvollziehen, dass es dort für jemanden, der sich nicht auskennt, früh am Morgen sehr unübersichtlich ist. Also diesen kleinen Weg, von dem auch die Rede war, der beleuchtet zu einer Bushaltestelle führt, den muss man erstmal finden. Den findet man nicht so einfach, wenn man sich da nicht auskennt. Also so ganz locker kann man das nicht nehmen.
Die wegwischen irgendwie das Argument, ne?
Genau. Ganz so locker habe ich das da nicht gesehen. Deshalb, ich fand es auch gut, dass man diesen Punkt so herausgestellt hat und auch in der Öffentlichkeit nochmal so durchdiskutiert hat. Es bleibt allerdings dabei, ein junger Mann, 23, der angetrunken ist oder ein bisschen mehr angetrunken ist, der muss zumindest nicht auf der Straße laufen. Ne? Der hätte ein Taxi holen können, das wurde auch besprochen. Er hat ja Kontakt, er hat auch noch Geld genug, um ein Taxi zu ordern. Also es hätte genug Auswege gegeben, die er in eigener Verantwortung hätte gehen können. Und dafür war den jungen Beamten kein Vorwurf zu machen.
Wie stehst du zu dem Urteil am Ende, also zu dem Freispruch? Ich weiß, du hast ja auch einen Kommentar für die NWZ noch veröffentlicht dazu.
Überschrieben war, glaube ich, was sonst, Freispruch, was sonst. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es dort zu einer Verurteilung kommt, eben weil die Erwartungen da an Polizisten einfach ins Unermessliche gingen, wenn man solche Maßstäbe anlegte. Also wie gesagt, es war erstmal nicht konkret nachzuweisen, ne, dass sie das irgendwie in einer Absicht begangen haben. Dafür gab es überhaupt keine stichhaltigen Beweise. Ne, auch da reden wir von jungen Männern, ne, 22, 24 Jahre alt damals, die in so einer Situation früh am Morgen dann so eine lange Kette von Zufällen und schrägen Entscheidungen abblicken sollen und welches Unglück dann irgendwo passiert. Ich denke, wie sollen die ihren Job noch machen, wenn man solche Maßstäbe an junge Polizisten anlegt? Und deshalb fand ich diesen, so tragisch dieser ganze Fall ist. Und wie gesagt, ich glaube, auch so hinterlässt das etwas bei den beiden. Ne? Also man bleibt trotzdem irgendwie mit diesem Fall verbunden und mit diesem Todesfall, da kommt man ja nicht drum rum. Für mich gab es da kein anderes Urteil.
Wir müssen noch vielleicht ein Thema jetzt zum Abschluss ansprechen, weil es geht um einen Polizeieinsatz, der hitzig diskutiert wurde und vielleicht einige Hörerinnen und Hörer denken da jetzt ganz aktuell vielleicht auch an den Fall Lorenz aus Oldenburg. Kann man die Fälle vergleichen?
Am frühen Morgen des 20. April 2025 wird der 21-jährige Lorenz in der Oldenburger Innenstadt bei einem Polizeieinsatz tödlich verletzt. Zuvor war es zu einem Zwischenfall an einer Diskothek gekommen, bei dem Lorenz Reizgas eingesetzt und mehrere Personen leicht verletzt hat. Später traf er auf eine Polizeistreife. Laut Behörden richtete er auch dort Reizstoff gegen die Einsatzkräfte. Einer der Beamten gab daraufhin 5 Schüsse ab. 3 davon trafen Lorenz am Kopf, Oberkörper und an der Hüfte. Einen Warnschuss gab es dabei offenbar nicht. Der Polizist soll Lorenz aber mit gezogener Schusswaffe lautstark zum Anhalten aufgefordert haben. Später wurde ein Messer in seiner Kleidung gefunden. Die Bodycams der Beamten waren zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht aktiviert. Der Fall löste überregionale Debatten aus, vor allem über Verhältnismäßigkeit und Polizeigewalt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell noch immer wegen des Verdachts auf Totschlag gegen den Polizisten.
Kurz nein, kann man nicht. Das ist ein völlig anderer Fall und vor allen Dingen wissen wir vom Fall Lorenz, da hat noch nichts weiter stattgefunden. Wir wissen da viel zu wenig zu. Es ist eine völlig andere Sache, jemanden auf dem Parkplatz rauszulassen und dann kommt es später ganz woanders zu einem Unfall, als hier, wo es zum Schusswaffengebrauch kam und jemand dadurch ums Leben gekommen ist. Also deshalb würde ich das klar voneinander trennen, aber zugegeben, auch ich habe mich an diesen Fall wieder erinnert, als wir jetzt viel mit dem Fall Lorenz zu tun hatten, einfach, ja, weil die Ausgangspunkte sehr ähnlich sind. Es geht um einen jungen Mann, der in der Innenstadt feiert und ja einfach so den Schlusspunkt nicht findet, so den Ausgang nicht findet und die Kontrolle über sich selber verliert. Dann sieht man einfach, dann ist dafür die Polizei verantwortlich und eben auch für, ja, möglicherweise für das Schicksal dann eines jungen Mannes. Dieses Gefälle von Verantwortung, das dann eben stattfindet, das fand ich, ist schon eine Parallele und fand ich schon bedenkenswert in beiden Fällen.
Und damit schließen wir langsam die Akte des Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. In diesem Fall spielt ein Begriff eine entscheidende Rolle, ein juristisches Wort, das ich hier auch einmal erklären will. Die Garantenpflicht. Was heißt das eigentlich? Die Garantenpflicht bedeutet, bestimmte Menschen haben nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche Pflicht dafür zu sorgen, dass anderen nichts passiert. Wenn sie diese Pflicht verletzen, also eine Gefahr erkennen, aber nicht eingreifen, kann das strafrechtliche Folgen haben. Ein Beispiel, das jeder kennt, auch Eltern haben eine Garantenpflicht gegenüber ihren Kindern. Sie müssen sie schützen, versorgen und im Notfall eingreifen. Auch Ehepartner oder Betreuer haben solche Pflichten und eben auch Polizeibeamtinnen und Beamte. Immer dann, wenn Polizistinnen und Polizisten jemanden festhalten, in Gewahrsam nehmen oder in eine Situation geraten, in der eine Person besonders schutzbedürftig ist, entsteht diese rechtliche Verantwortung. Das nennt man Beschützergarantenpflicht. Darum ging es ja auch in unserem Fall und hier hat ein Gericht entschieden, diese Pflicht wurde nicht verletzt, denn Amar galt nicht als hilflos.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Lieber Timo, vielen Dank, dass du uns heute diesen Fall mitgebracht hast. Danke.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Julian. Ich hoffe, bis bald.
Genau, hoffentlich bis bald. Vielen Dank auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute dabei wart bei der neuen Folge Tatort Nordwesten. Wenn euch unser Podcast, unsere Folgen gefallen, dann freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das wird uns nochmal helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.